1991 geht ein Mann in den USA über einen Flohmarkt und er findet einen Bilderrahmen und er verliebt sich irgendwie in diesen Bilderrahmen, kauft den und nimmt den mit nach Hause. Und zu Hause entdeckt er auf der Rückseite in dem Rahmen ein altes, ein antikes, unscheinbares Dokument. Und er beachtet es nicht weiter, bis 2 Jahre später ein Freund von ihm vorbeikommt und er stolpert über das Dokument und erforscht dieses Dokument nach seinem Ursprung. Und der Rest ist Geschichte. Dieser 4-Dollar-Bilderrahmen versteckte eine Kopie der Erstausgabe der Unabhängigkeitserklärung mit einem angeblichen Wert von weit über 1 Million Dollar. Eine Familie in Kalifornien fand beim Umgraben ihres Gartens antike Goldmünzen im Wert von 10 Millionen Dollar. Oder auch richtig krass, der 12-jährige Tobias H. aus Rechtenbach läuft eines Tages an einem Campingplatz in Süddeutschland nichtsahnend in einen Fluss und genau in dem Moment treibt die Strömung etwas an seinen Unterschenkel. Und er denkt natürlich sofort erst an irgendeine ekelhafte Alge oder irgendwas. Er greift danach und stellt sich heraus, es waren 20 holländische Gulden. Und jetzt haltet euch fest, ich bin natürlich sofort zur Bank gerannt, sie hatten einen Wert von 17 Mark. Mark. Ich liebe solche Geschichten, weil sie erinnern mich daran, dass wir umgeben sind von so vielen verborgenen Schätzen. Und ich meine jetzt nicht nur Gold, Silber oder Gulden, also nicht, dass ihr jetzt alle gleich nach Hause fahrt nachher und anfangen im Garten zu graben, sondern ich meine Ideen, Gedanken, Wahrheiten, die so im Laufe der Geschichte verloren gehen und wieder auftauchen, die verlieren und wiederfinden. Und genauso ist es auch mit vielen dieser geistlichen Übungen, antike, verstaubte Praktiken unserer christlichen Tradition, wie dem Sabbat. Und wir starten heute mit dieser Predigtreihe Sabbat und wir wollen über genau diesen Schatz stolpern, ihn wiederentdecken, uns an seine Schönheit, seine Bedeutung und seinen Wert für unser Leben erinnern. AJ Swoboda schreibt, wir sind von unserer Sünde gerettet, aber sicherlich nicht von unserem schlechten Gedächtnis. Und ich bin ehrlich, ich bin bei der Vorbereitung so richtig gestolpert. Aber also im positiven Sinne. Ich durfte in den letzten Wochen, ich habe glaube ich noch nie, von der Predigt noch nie so viel gelesen und ich durfte so viel tolle Dinge über diesen Sabbat lernen. So tolle Dinge über den Ursprung und seine Bedeutung. Und mir sind nicht nur viele Lichter aufgegangen, sondern es hat in mir eine tiefe Sehnsucht geweckt nach diesem Leben, das sich Gott für uns wünscht. Ich will heute Morgen darüber sprechen, was mit dem Sabbat auf sich hat und ein paar Dinge mit euch teilen, die ich lernen durfte. Ein Autor schreibt, ein Grund, warum wir die Bedeutung des Sabbats in Kirchen vergessen ist, weil die meisten Pastoren ihn selbst nicht halten. Das führt dazu, dass sie nicht darüber predigen und dadurch fehlen auch schlicht die Informationen. Ich bin Pastor, immer noch surreal übrigens. Ich predige darüber. Aber ich will auch direkt sagen, bei mir ist es schon auch eher so die Devise Mut zur Lücke. Also ich bin ein absolut Lernender, wenn auch ein begeisterter Lernender. Und um uns diesem Sabbat zu nähern, müssen wir zurück ganz zum Anfang zur Schöpfungsgeschichte, ganz am Anfang der Bibel. Und dort lesen wir in 1. Mose im ersten Kapitel, wie Gott Tag und Nacht schafft, wie er das Firmament schafft, das Festland, die Pflanzen, Sonne, Mond und die Sterne, die Tiere des Wassers und der Luft, die Landtiere und den Menschen. Und wir lesen dann am Ende von Kapitel 1 bis Anfang Kapitel 2, ich glaube, wir haben auch gleich den Text hier, das ist der Text, von dem heute alles ausgeht, der Predigttext. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war tatsächlich sehr gut. Und es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag. So entstanden Himmel und Erde mit allem, was in ihnen ist. Am siebten Tag hatte Gott sein ganzes Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit. Gott segnete diesen Tag und machte ihn zu etwas Heiligem, denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Gott ruht. Gott ruht. Hast du das schon mal vor Augen geführt, beziehungsweise kannst du dir das wirklich vorstellen? Ein Gott, der ruht. Das ist auf jeden Fall einzigartig in der Religionsgeschichte. Und wenn man sich die Religionen im Umfeld Israels anschaut, dann gibt es da zum Beispiel den babylonischen Schöpfungsepos mit einem riesigen Schlussakt, der nach der Schöpfung kommt. Er endet mit einem riesigen, lauten, lärmenden Event für diesen Schöpfergott, bei dem alle anderen Götter die 50 Ehrennamen dieses Schöpfergottes rufen und ihn damit preisen. Am Ende der biblischen Schöpfungserzählung ruht Gott. Feierliches Schweigen. Und diese Ruhe ist kein erschöpftes Zusammenklappen, kein Erholen oder so ein Kräftesammeln nach einer harten Arbeitswoche. Und dieses Ruhen ist auch kein Anhängsel an Gottes Schöpfung. Nein, es ist die Vollendung Gottes Schaffens. Es ist eher ein zufriedenes Zurücklehnen nach getaner Arbeit, so mit diesem Gefühl von gar nicht mal so schlecht. Das ist eigentlich die eigentliche deutsche Übersetzung von es war sehr gut. Es ist die letzte Tat von Gottes Schöpfungshandeln, Ruhen. Ruhe wird als der zweite Höhepunkt, das zweite Ziel Gottes schöpferischen Handelns bezeichnet. Das Ziel der Schöpfung war die Erschaffung des Menschen in diese Ruhe, in diese Gottesruhe. Ein Ruhen, ein Innehalten, ein Genießen und Feiern dessen, was Gott vorher selbst als gut bezeichnet hat. Der erste Ruhetag war ein Tag des Vergnügens, des Genusses, der Freude. Es war ein Tag des Sehens, des Wahrnehmens, des Erforschens, des Genießens und dem Feiern von all dem Guten, dem Schönen, der Natur, den leckeren Dingen, den guten Gerüchen, der Gemeinschaft und letztlich auch Gott selbst. Kannst du noch genießen? Kannst du noch richtig genießen? Hast du noch die Zeit für echtes Vergnügen? Hast du noch die Zeit, wirklich präsent zu sein? Nicht zu schlingen, sondern zu essen. Ich habe mal von jemandem aus meiner Familie gesagt bekommen, Tobi, man isst automatisch schneller, wenn du mit isst. Und ich musste das wirklich lernen, bewusst zu essen, zu schmecken, zu tasten. Hunger, Appetit, Vorfreude und das schöne Gefühl von Sättigung zu fühlen. Kein Witz, bei mir gab es lange nur Appetit und Bauchschmerzen. Wie ist das bei dir? Hast du noch die Zeit, wirklich präsent zu sein? Hast du noch die Zeit, nicht nur zu sehen, sondern wirklich zu sehen? Und meine Frau Sophie ist mir da ein absolutes Vorbild. Wenn man mit ihr in der Natur ist, dann bleibt man ständig stehen. Man fühlt über Blätter und fühlt die Beschaffenheit. Man riecht an Blüten und es kommt regelmäßig vor, dass sie mitten im Wald sagt, ey, hör doch mal. Hast du noch Zeit, all das Gute wahrzunehmen und zu spüren und zu feiern? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist was, wonach ich mich so sehne, was ich lernen will, aber was mir gleichzeitig so unfassbar schwerfällt, weil ich auch Kind meiner Zeit bin. Inmitten in einer schwindelerregend beschleunigten Gesellschaft, einer so komprimierten Gegenwart, wo scheinbar kein Platz mehr für Ruhe ist, in der wir 24/7 so viele Informationen bekommen, dass wir verlernen, für die wichtigen Dinge präsent zu sein, in der wir so viele Bilder und Eindrücke in wenigen Sekunden sehen, dass wir die schönen, echten Dinge übersehen. In einer Kultur, wo Stress und Geschäftigkeit bedeutet, ich bin wichtig. Swoboda schreibt, während wir uns vor den Altären der Hyperaktivität, dem ständigen Fortschritt und technologischer Zwanghaftigkeit niederwerfen, lechzen unsere müden Seelen zunehmend nach Bedeutung, Werten und Wahrheit. Das Ergebnis ist eine leere Kultur, die in den Worten von Paulus immer Neues hören will und doch unfähig ist, Wahrheit zu erkennen. Gott ruht. Und Gott hat Ruhe für uns vorgesehen. Ruhe ist Gottes tragendes Element in seiner Architektur des Lebens. Und Gott gibt uns damit einen Rhythmus vor. Ein Rhythmus, in dem wir geschaffen sind, einen Rahmen, in dem sich unser Leben bewegt. 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe. Diana Butler-Bruss schreibt, unsere Körper bewegen sich im Rhythmus von Arbeit und Ruhe, in dem Rhythmus Gottes, angeschlagen auf den Wassern der Schöpfung. Wir sollen arbeiten, so wie Gott gearbeitet hat, und wir sollen ruhen, so wie Gott ruhte. Unser Bedürfnis zu arbeiten und zu ruhen sind Teil unserer Ebenbildlichkeit Gottes. Hast du dich schon mal gefragt, inwiefern wir als Ebenbild Gottes geschaffen sind? Das ist ein Aspekt. In diesem Rhythmus spiegelt sich ein Aspekt, ein Teil unserer Ebenbildlichkeit Gottes wider. Wir sind Ebenbilder eines Schöpfergottes. Ohne Arbeit werden wir krank. Wir sind Ebenbilder eines ruhenden Gottes. Ohne Ruhe werden wir krank. Das ist irgendwie in unserer DNA und es ist so abgefahren. Ich habe nochmal geschaut, so gut wie jede Kultur lebt nach diesem Rhythmus. Unser Körper, unser Gehirn, unser Nervensystem, unsere Emotionen, es scheint, als wäre alles so geschaffen, um in diesem Rhythmus zu leben. Und der Versuch in der Geschichte, eine 10-Tage-Woche einzuführen, um uns noch effektiver zu machen, sind kläglich gescheitert. Leute wurden krank, müde, depressiv und die Selbstmordrate stieg. Und mit diesem Rhythmus, 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe, wird Gott hier vorgestellt. Wir erfahren hier was dieser Rhythmus über sein Wesen aussagt. Man sagt, in den ersten 100 Millisekunden einer Begegnung entsteht der erste Eindruck. Was war der erste Eindruck des Menschen von Gott? Was war seine Erkenntnis, seine erste Erfahrung über Gott am 7. Tag? Es war Gottes Großzügigkeit, Gottes Güte, dieser Gott, der immer zuerst Ruhe schenken will. Karl Barth sagt, dass Gott am 7. Tag ruht, ihn segnet und heiligt, ist die erste göttliche Handlung, von der der Mensch Zeuge wird. Der erste Tag des Menschen bestand nicht darin, im Garten zu arbeiten, was übrigens völlig legitim gewesen wäre. Er bestand allein darin, zu ruhen und Gottes Güte zu genießen und zu feiern. Dieser 7. Tag lehrt uns, dass wir nicht arbeiten, um Gott zu erfreuen, nein, wir ruhen, weil Gott sich schon längst an dem Werk erfreut, das er in uns vollbracht hat. Wir lernen, dass der Mensch nichts getan hat, um sich diesen Tag der großzügigen Ruhe zu verdienen. Dass bei Gott immer das Sein vor dem Tun steht. Und somit ist der erste Ruhetag auch ein erstes Aufleuchten des Evangeliums. Ein Geschenk der Liebe Gottes, Eine Erinnerung daran, dass unser Sein und unser Wert nicht unserem Tun entspringt, sondern aus dem, der uns liebt. Kannst du das glauben? Ich muss mir das selbst immer wieder sagen, ich bin in Gottes Augen nicht das, was ich tue. Und mein Arbeitskollege, dein Arbeitskollege, deine Freundin, dein Nächster übrigens auch nicht. Es darf unseren Blick auf uns und auf unseren Nächsten verändern. Und ich habe noch was Schönes lernen dürfen. Ist euch in dieser Schöpfungserzählung mal diese Phrase aufgefallen, es wurde Abend und wieder Morgen? Habt ihr euch mal gefragt, was es damit auf sich hat? Es ist der gleiche Grund, warum im Judentum der Sabbat am Freitagabend beginnt und am Samstagabend aufhört. Im jüdischen Kalender dauert der Tag vom Vorabend bis zum Abend des Tages. Nicht wie bei uns von 0 bis 24 Uhr. Das heißt, der Tag im jüdischen Kalender beginnt für den Menschen mit Schlaf, mit Ruhe. So wie das Dasein des Menschen in dieser Erzählung mit Ruhe beginnt. Und das hat mich wirklich begeistert. Das ist mindblowing. Das heißt, der Tag startet, wir ruhen, Gott arbeitet. Wir ruhen, Gott ist am Werk, lässt Pflanzen wachsen, heilt Wunden, gibt Ruhe, schützt, bewacht, repariert und erlöst. Das heißt, jedes Mal, wenn wir morgens aufwachen, sind wir eingeladen, an seinem ewigen kreativen Handeln zu partizipieren. Teilzuwerden, uns einzuklinken in das, was Gott schon längst tut. Jedes Mal, wenn wir in unseren Tag starten, dürfen wir feststellen, alles hat schon vor Stunden begonnen. Und vielleicht denken wir sogar manchmal, dass wir gerade was starten und merken gar nicht, dass wir da in was reinstolpern, was schon halb fertig ist. Versteht ihr, was ich meine? Das Halten dieser Predigt hat nicht vor ein paar Minuten begonnen, als ich die Einleitung gestartet habe, sondern heute Nacht, als ich geschlafen habe, als Gott schon angefangen hat, in mir zu arbeiten, meine Gedanken zu ordnen, mir Ruhe zu schenken und mich vorzubereiten. Wie schön ist diese Vorstellung, oder? Merkt ihr, wie unser Arbeiten damit in einem ganz anderen Licht erscheint? Unser Arbeiten ist ein Hinweis, eine Erinnerung an den, von dessen Tun alles abhängig ist. An den Schöpfer, den Ursprung des Lebens, unserer Kraft, unserer Kreativität, unserer Ideen, unseres Schaffens. Unser Arbeiten ist nicht die Quelle unseres Wertes und der Sinn unseres Seins. Es ist ein Hinweis auf den, der uns Arbeit und Kreativität als Geschenk gibt und der uns Identität und Wert durch sich selbst verleiht. Und gleichzeitig erscheint auch das Ruhen in einem neuen Licht. Es ist zum einen, wie gesagt, der Ausdruck Gottes Güte, der Großzügigkeit und der Gnade Gottes, die wir genießen und feiern dürfen, aber es ist auch gleichzeitig das Eingestehen und das Annehmen unserer menschlichen Begrenztheit. Jeder Moment der Ruhe, jedes Mal, wenn wir uns schlafen legen und Dinge unfertig lassen, dann ist es eine Erinnerung daran, dass mein Sein Grenzen hat. Eine Erinnerung an meine Bedürftigkeit, an meine Verletzlichkeit und meine Abhängigkeit. Im Psalm 3, Vers 6 steht, ich legte mich nieder und ich schlief ein. Ich bin erwacht, weil Gott mich hält. Und ich wache auf in eine Welt, die ich nicht geschaffen habe. In eine Gnade, die ich nicht verdient habe. Dieses Schöpfungsruhen ist ein Entthronen meiner selbst. Ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt. Ich halte diese Welt nicht am Laufen. Es ist Gott. Was für eine Befreiung. Und ihr habt keine Ahnung, wie oft ich Gott am Tag danke, dass ich es nicht bin, der diese Kirche baut. Wie oft ich am Tag eingestehen muss, dass es unfertig bleiben wird. Wie oft ich am Tag Danke sage, dass ich nicht Gott bin. dass nicht ich rette, verändere und forme und wie oft ich sage, dass ich Gott brauche dafür. Und dass ich nur hoffen kann, dass ich sehe, dass ich diese Arbeit sehe, in die ich mich einklinken darf, die schon längst begonnen hat und die Gott gerade tut. Und dann passiert noch was Interessantes in diesem Text. Gott segnet und heiligt den Ruhetag. Was heißt das, dass Gott diesen Tag segnet? Das heißt zum einen, dass Gott aktiv ruht. Er segnet. Und er segnet drei Dinge. Er segnet die Tiere und sagt, seid fruchtbar und füllt die Erde mit Leben. Er segnet die Menschen und sagt, seid fruchtbar und füllt die Erde mit Leben. Und er segnet Zeit, einen Tag. Und auch hier ist die Idee, dass dieser Tag die Erde mit Leben füllen soll. Segen ist hier nicht einfach ein frommer Wunsch. Es geht hier um Gottes aktives Wirken. Gott legt seine Lebenskräfte in diesen siebten Tag. Es ist ein Tag, der uns beleben soll, wiederherstellen soll, der uns ausrichten und orientieren soll. Und ich merke das so sehr, wenn mir diese Ruhe fehlt. Gerade auch diese Momente des Ausrichtens, da werde ich absolut ferngesteuert. Sophie würde sagen, ich bin nicht da. Und ich zitiere hier nochmal Rich Viotas, der sagt, das Gegenteil von Ruhe ist nicht ein aktives Leben, sondern ein reaktives Leben. Ein gehetztes Leben, ein Spielballsein von Erwartungen, Aufgaben, Terminen, von Angst und Sorge. Ich brauche diese Momente, in denen ich zur Ruhe komme, meine Gedanken und meine Emotionen vor Gott sortiere, wo ich spüre, was ich will und was nicht, was wahr ist und was nicht, was wichtig ist und was nicht, was lebenraumende Lügen sind und was lebensspendende Wahrheiten sind. Ich muss euch ganz kurz von Freitag erzählen. Ich habe mal wieder schönerweise ein Konzert gehabt mit meiner Band und wir haben in einer unfassbar schönen Location, nämlich einem Klostergarten, gespielt. Und wir waren dann eingeladen, abends mit dieser Klostergemeinschaft noch zu essen. Und irgendwann setzte sich dann ein älterer Herr neben mich und das war Bruder Jacques. Und ich sag euch, wenn der liebe Bruder geahnt hätte, was auf ihn wartet, dann hätte er sich sicher nicht neben mich gesetzt. Denn ich habe den armen Kerl wirklich eine Stunde lang ausgequetscht. Also der kam wirklich nicht zum Essen. Und in dem Moment, wo er gerade dachte, jetzt kann ich hier meine Currywurst essen, habe ich noch eine Frage gestellt. Ich wusste ja, ich predige am Sonntag und ich habe ihn gefragt, Jack, wenn ich dir die Ruhe wegnehmen würde, was würde dir fehlen? Und dann hat er kurz überlegt, und hat gesagt, ohne Ruhe würde ich nur Details sehen. Ohne Ruhe würde mir der Überblick und Gottes Perspektive fehlen. Ich habe nicht nur das gelernt, ich habe auch gelernt, wenn dich mal jemand richtig nervt, dann sag sowas Kluges, dass dein Gegenüber erstmal nachdenken muss. Was heißt es, dass Gott den siebten Tag heiligt? Es ist vor allem super interessant, dass Gott hier in dieser Schöpfungsgeschichte nicht ein Ort oder einen Tempel oder einen Altar oder ein Gerät heiligt, was völlig normal war in der antiken Vorstellung. Götter waren an bestimmten Orten aufzufinden, aber dieser Gott heiligt Zeit. Und als heilig wird auch immer das bezeichnet, was Gott gehört. Gott erschuf die Zeit, Gott ist der Herr über die Zeit. Und ich habe ein Zitat gelesen, weil ich es so cool fand. Der Tempel Gottes, so wie er hier am Anfang der Bibel vorgestellt wird, ist Zeit. Er ist überall und nicht an einen Ort zu lokalisieren. Wenn wir Gott suchen, geht es nicht um einen Ort, es geht um Zeit. Wenn wir Gott suchen, ist nicht die Frage wo, sondern wann. Es ist weniger ein Finden als ein Bewusstwerden dessen, dass er da ist. Immer. Überall. Was machen wir jetzt mit dieser Schönheit, dieser Schöpfungsruhe? mit diesem Reichtum, den wir gerade anfangen zu entdecken und in den nächsten Wochen auch weitermachen zu entdecken. Tatsächlich hat der Mensch diese Ruhe recht schnell aus seinem Leben eliminiert und deswegen wird diese Ruhe im zweiten Buch Mose zu einem Gebot. Da steht in Kapitel 20, Vers 8, denke oder erinnere dich an den Sabbattag und überlasse ihn Gott. Hier wird diese Schöpfungsruhe zum Sabbatgebot, ein Gebot zum Erinnern, das davon zeugt, wie sehr sich Gott diese Ruhe für uns wünscht. Ein Gebot, das deswegen gleichzeitig auch ein Geschenk ist. Ein Gebot zum Ruhen, zum Stoppen, zum Aufhören, zum Innehalten. Das heißt Schabbat oder Sabbat. Wenn wir heute eine jüdische Familie am Freitag besuchen würden, dann würden uns zwei Kerzen begegnen. Und ein Autor schreibt, diese zwei Kerzen stehen für die zwei Sabbatgebote in der Bibel. Und vielleicht erinnert uns das schöne gemalte Bild von Caro in den nächsten Wochen daran. Das erste Gebot, sich an den Sabbat zu erinnern, was wir gerade gelesen haben. Und das zweite Gebot, diesen Sabbat zu halten oder zu achten. Und das lesen wir in 5. Mose 5, Vers 12. Alles beginnt mit dem Erinnern, so wie wir es heute tun, diesen Schatz wieder zu entdecken, über diese Großzügigkeit Gottes zu stolpern, uns an dieses gute Geschenk zu erinnern, das Gott für uns hat. Aber wir erleben den Sabbat nur, wenn wir ihn halten. Wenn wir uns von Gott einladen lassen zu diesem Tag der Ruhe, zu diesem Tag, der ihm gehört, an dem wir nicht arbeiten, an dem wir nicht produktiv sind, aber der auch mehr ist als ein Day off. Eugene Peterson sagt, wir müssen den Sabbat unbedingt wieder biblisch und nicht kulturell verstehen. Er nennt diesen Day off ein Bastard-Sabbat. Ein Tag, der nicht Gott, sondern den anderen sechs Tagen gehört. Ein Tag, der am Ende dazu dienen soll, uns einfach nur noch effizienter zu machen. Sabbat hat nichts mit Effizienz zu tun. Ganz im Gegenteil. Das heißt stoppen, aufhören, pausieren. Peterson schreibt, das Wort Sabbat selbst hat nichts Heiliges in sich. Es ist ein Wort für Zeit, die wir nicht für unsere eigenen Zwecke nutzen. Ein Wort für das, was andere vielleicht sogar als Zeitverschwendung bezeichnen würden. Ein Tag ohne Arbeit, ohne Produktivität, ein Tag für Gott und seine Schöpfung. Und jetzt sitzt du hier und fragst dich vielleicht völlig zurück, ja, was heißt denn jetzt, was ist denn Arbeiten und was nicht? Und was heißt genau für Gott? Vielleicht bist du sogar heute Morgen hier und du merkst, dass da auch eine Sehnsucht in dir geweckt ist, in diesen Rhythmus einzusteigen. Und einen Tag in der Woche wirklich für Gott zu stoppen. Aber wie gestalte ich jetzt tatsächlich meinen Sabbat? Und hierzu gibt es eine wunderbare Hilfe. Zwei Wörter, die sich im Englischen sogar reimen. Die zwei Sabbatgebote können zusammengefasst werden in pray and play. Das Erinnern wird zu pray. Hier geht es um dieses Kontemplative, um das Präsentsein für Gott, diese Ruhe, in der wir Gottes Güte, seine Gnade und seine Großzügigkeit erkennen, genießen und feiern. Es geht um Genuss und um Freude. Man könnte auch sagen, eine Haltung der Freude und der Anbetung. Das Bewusstsein, dass Gott Gott ist. Dass er unser Ursprung, dass er der Ursprung von allem Guten ist. Dass nicht ich es bin, sondern er, von dem alles abhängt. Mein Sein, mein Schaffen, meine Kreativität, mein Können, dass er der Herr über die Zeit, über die Schöpfung ist, dass ich ihm gehöre. Das Halten des Sabbat wird zu Play. Und hier können wir uns ganz praktisch fragen, was hilft uns, in diesen Zustand zu kommen? Was hilft mir, präsent zu sein? Natur, Sport, tiefe Konversationen, Stille, Lesen, gutes Essen, Kochen, Kaffee. Welche Aktivitäten führen dazu, dass ich mir all der guten Dinge bewusst werde? Welche Aktivitäten schärfen meine Sinne für Gott? Und welche machen mich blind für die Größe, für seine Schönheit, für seine Güte? Wir müssen uns auch fragen, wie hilfreich sind an so einem Tag Mails, Nachrichten, Social Media, Netflix? Was erzeugt echte Freude? im Judentum gab oder gibt es eine Tradition scheinbar, dass Kinder am Sabbat einen Löffel Honig bekommen haben. Dass sie von klein auf lernen, dass der Sabbat ein Tag der Freude und des Genießens ist. Ein Tag des Gutens. Und wenn wir lernen, wie Play für uns aussieht, was für uns persönlich heißt, zu spielen, dann wird es uns am besten auch immer wieder zu Pray, also ins Gebet, in diese Haltung der Anbetung führen. Noch eine allerletzte, aber entscheidende Sache. Swoboda schreibt, Sabbat heißt, wir ruhen, um Ruhe in Gott zu finden. Wisst ihr, es geht am Ende nicht darum, einfach den Sabbat zu halten, um ihn gehalten zu haben. Es gibt sogar Leute, die darüber diskutieren, ob dieses Gebot heute überhaupt noch gültig ist oder nicht. Es geht nicht darum, ob es der Samstag, der Sonntag oder der Montag oder was auch immer für ein Tag ist. Und es geht auch nicht darum, mal wieder aufzutanken oder sich mal wieder zu freuen. Der Sabbat ist eine geistliche Übung und Übung impliziert schon, dass wir es üben müssen, dass wir es einstudieren müssen, wie ein kleines Kind, das auf die Welt kommt, das lernen muss zu schlafen, das einen Rhythmus braucht, um Ruhe zu lernen. Es ist eine geistliche Übung, eine Praktik des regelmäßigen Ruhens, durch das Gott uns mit seiner Ruhe beschenken will, die über Akkus aufladen hinausgeht. Diese Ruhe, die schon vor der Erschaffung des Menschen herrschte, seine Ruhe, Gottes Ruhe. Und ich habe ein Zitat gelesen, das ungefähr so lautete, Ruhe in oder Ruhen bei ist die moderne Übersetzung für Vertrauen auf. Da, wo wir ruhen, vertrauen wir. Da, wo wir vertrauen, können wir ruhen. Sogar unabhängig von den äußeren Umständen. Walter Brueggemann schreibt, Menschen, die den Sabbat halten, leben alle 7 Tage anders. Der Sabbat ist das Geschenk Gottes, das uns zu einem Leben in Ruhe und Vertrauen auf Gott und Freude an Gott führen soll. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir und uns als Kirche, dass wir den Mut und das Vertrauen haben, uns beschenken zu lassen.